Mann, der von Gott durch Taten, Wunder und Zeichen unter euch ausgewiesen ist, wie sie Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst ja wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben ist, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und die Schmerzen des Todes aufgelöst, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tod festgehalten werden konnte. Jetzt weiter für die, die mitlesen, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nun, da er durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. So soll nun das ganze Haus Israel gewiss sein, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, auch allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten beschwor er und ermahnte sie: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag kamen ungefähr 3000 Menschen hinzu. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen auch viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Man könnte das ganz kurz zusammenfassen, diese große, lange Predigt. Petrus hat gepredigt in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Alle haben verstanden durch dieses Wunder des Geistes. Es ging ihnen durchs Herz, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und sie fragten dann: Was sollen wir tun? Und Petrus sagt jetzt nicht: Er betet und wartet, bis der Heilige Geist kommt, sondern er gibt ihnen ganz konkret den Auftrag: Tut Buße, kehrt um. Und durch diese Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes entsteht die Gemeinde und bleibt in lebendiger Gemeinschaft zusammen. So ist ganz kurz zusammengefasst. Und aus dieser Geschichte, denke ich, können wir einiges rauslesen, noch als Ergänzung zu dem, wie wirkt der Heilige Geist. Was ist das Spezielle, was der Heilige Geist bewirkt, was sonst ohne den Heiligen Geist nicht da war bis dahin? Man kann ja sagen, diese Leute waren ja schon ein paar Tage vorher in Jerusalem. Sie kannten diese Texte aus dem Alten Testament, auf die Petrus sich hier bezieht. Aber sie hatten keine Ahnung von diesem Jesus, von dem auferstandenen Jesus. Und das ist das Neue, dass der Heilige Geist das alles bewirkt hat, dadurch eine völlig neue Lage entstanden ist. Man kann eigentlich sagen, im Christwerden und Christsein ist der Heilige Geist das Normale, nicht das Ungewöhnliche. Ohne den Heiligen Geist wären die Leute damals nicht Christen geworden. Ohne den Heiligen Geist wäre keiner von uns zur Erkenntnis gekommen, dass er Jesus braucht und dass Jesus der Erlöser ist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Christen. Das hat Luis letzten Sonntag auch schon betont. Paulus schreibt mal: Wer Christi Geist nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Aber trotzdem fragen wir uns, wie wirkt der Heilige Geist? Und ich habe versucht, das ein bisschen aufzuschlüsseln in verschiedene Punkte, anhand dieser Pfingstpredigt von Petrus und auch anhand von einigen anderen Stellen, damit es uns nochmal deutlich wird. Vielleicht zunächst, wie erklärt Martin Luther, damals war das ja eine Umwälzung im Verstehen, wie erklärt er in der Erklärung des Glaubensbekenntnisses vom Heiligen Geist, was der Heilige Geist bewirkt? Er hat gesagt: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Also der ganze Werdegang des Christwerdens und Christbleibens ist die Wirkung dieses Heiligen Geistes. Und so möchte ich das jetzt in verschiedenen Punkten nochmal darstellen, was damals geschehen ist und was bis heute so gilt. Der Heilige Geist ruft Menschen. Wir sprechen ja manchmal mit Menschen. Wir können die Situation erklären. Wir können auch das Evangelium erklären. Wir können vieles erzählen. Aber oft hat es keine Wirkung. Wir können den Ernst der Lage darstellen oder auch die Herrlichkeit von Jesus darstellen. Aber oft kommt es nicht an. Und irgendwann einmal gibt es dann eine Stunde oder einen Moment, so war es bei uns und so ist es auch bei anderen Menschen, wo das plötzlich uns ganz deutlich wird und lebendig wird. Du bist gemeint. Das gilt ja für dich. Und das ist dieser Ruf des Geistes Gottes. Dass die Worte, die vorher zu mir gekommen sind, die ich gehört habe, vielleicht da rein und da wieder raus, dass sie ganz direkt mich ansprechen. Du bist gerufen. Gott meint dich. Gott ruft und Gott hat viele Möglichkeiten, das zu tun. Wir hatten neulich diese 30 Tage Gebet für Moslems und wir wissen, dass gerade im Ramadan viele Menschen oder einige Menschen im islamischen Bereich das als Traum erleben, als ganz besonderen Anruf Gottes auf übernatürliche Weise. Aber oft geschieht es durch Worte von anderen Menschen und wenn der Geist Gottes diese Worte bevollmächtigt und den Menschen das Herz aufschließt, dann gilt dieser Ruf ganz persönlich. Aber wenn man gerufen wird, kann man natürlich sich entscheiden und kann sagen, okay, Gott ruft mich, aber irgendwie, vielleicht bin ich doch nicht der Richtige, vielleicht brauche ich es ja gar nicht. Und auch das ist die Wirkung des Geistes Gottes, dass er dann plötzlich unsere Situation beleuchtet, uns zeigt, wer wir wirklich sind. Von Goethe gibt es das Zitat, dass er mal gesagt hat, Gott möge es mir ersparen, dass ich mich jemals selber richtig erkennen muss. Das heißt, er hat die Abgründe gekannt oder geahnt, aber er wollte eigentlich da nicht reinschauen. Und uns geht's genauso. Es gibt ja verschiedene Hilfen. Es gibt so Checklisten zum Beispiel, was man in der Stille durchgehen kann. Oder wenn man mal Urlaub hat oder einen stillen Tag sich nimmt und dann so eine Liste mitnimmt, wo man sich prüfen kann. Da entdecken wir sicher einige Dinge, einige Fehler oder Verkehrtheiten. Aber wir können uns dann auch ziemlich haarscharf beweisen, naja gut, da waren die Umstände schuld oder meine Genetik, meine Veranlagung und so weiter. Das heißt, wenn wir uns selber prüfen, muss uns das nicht unbedingt so treffen. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass er uns wirklich beleuchtet, uns zeigt, wie wir wirklich sind. Aber natürlich lässt das nicht dabei, denn ich habe vorher schon gesagt, man kann da in Abgründe schauen. Davor hatte der Goethe Angst. Deswegen ist die Hauptwirkung des Heiligen Geistes, dass er dann den Erlöser zeigt, den Helfer. Wenn wir unsere Abgründe sehen, zeigt er uns, wie uns geholfen werden kann und wie wir an diesen Jesus glauben können, uns an ihn anbinden können, dass er uns heraushilft aus dieser Lage. Das ist dann wie ein Blitz, wie eine Helligkeit, dass wir plötzlich Jesus sehen. Vielleicht kann man sich's vorstellen wie auf einer großen Bühne. Da tritt eine Band auf und am Anfang ist es dunkel und der Hauptsänger ist zunächst im Dunkeln. Plötzlich kommt der Scheinwerfer und alle Blicke richten sich auf ihn. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wie ein Scheinwerfer richtet er unseren Blick auf Jesus und zeigt uns Jesus. Das ist das Wunder des Heiligen Geistes. Wir sehen es zum Beispiel an Thomas eine Woche nach Ostern. Die anderen haben ihm erzählt, Jesus ist auferstanden. Er sagt, glaube ich nicht, bis ich ihn sehe. Ich will ihn sehen, ich will ihn tasten, ich will spüren, dass er es ist. Und dann eine Woche später steht Jesus plötzlich vor ihm. Und er sagt dann nicht, okay, jetzt glaube ich, du bist der Jesus, du bist auferstanden. Nein, noch viel mehr. Plötzlich merkt er, mein Herr und mein Gott. Das ist der Heilige Geist, der ihm das gezeigt hat. Jesus als den Erlöser. Wie mit Scheinwerfer beleuchtet steht Jesus plötzlich vor uns. Und das ist das Besondere, diese Wirkung des Geistes Gottes, dass der große Jesus groß wird und nicht einfach eine historische Person bleibt. Der ganze Blick, die Erfüllung unserer Sehnsucht, die Erfüllung unserer Hoffnung, die Lösung, die Errettung ist in diesem Jesus, der uns dann groß wird über alles andere in der Welt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Der nächste Punkt, die Juden damals, habe ich ja vorher schon gesagt, die kannten ja die Schriften, auch die Voraussagen auf den Messias, auch dass er leiden würde und dass Gott ihn dann auferwecken würde, aus dem Jesaja zum Beispiel. Aber die Bibel ist für die, denen der Geist Gottes das nicht aufschließt, wie ein Buch mit 7 Siegeln. Es können Leute Theologie studieren, Professoren sein für Theologie ihr Leben lang und nicht erfasst werden von diesem Wort Gottes. Oder es können fromme Christen sein, die sich Worte rauspieken und sich gegenseitig bekämpfen mit diesem Wort Gottes, weil es verschiedene Positionen durchaus geben kann, wenn man es nicht versteht durch den Heiligen Geist. Das heißt, ohne den Heiligen Geist bleibt diese Bibel ein Buch, ein Text, den man so und so lesen kann, verstehen kann oder auch Seite für Seite rauchen kann. Ich habe vorher erzählt von dem Bibelraucher. Ganz kurz nur die Geschichte, damit man dieses Wort versteht. Er war ein Taugenichts als Kind, dann wurde er gewalttätig und so weiter, viele, viele Verbrechen begangen, kam ins Gefängnis, 14 Jahre Strafe. Und dann hat er den Krankenhausseelsorger gebeten, also er hat Tabak bekommen, aber kein Papier zum Drehen. Dann hat er den Krankenhauspfarrer gebeten um eine Bibel, der wollte ihm so eine kleine Gideon-Bibel schenken, da sagt er, nee, ich brauche eine große. Und hat dann Seite für Seite, weil es ihm langweilig war, gelesen und daraus Zigaretten gedreht und geraucht. Und hat das halt gelesen. Und weil er 14 Jahre lang im Gefängnis war, kam er durchaus weit bis zum Neuen Testament. Und als er dann in Matthäus angekommen war, da las er einmal, ihr seid das Salz der Erde. Und dann hat er gestutzt und dachte, ich bin doch nur gewalttätig den anderen gegenüber, ich bin doch kein Salz. Salz ist etwas Gutes, kann man Suppen würzen, kann man Fleisch einlegen und so weiter. Und stutzte dann und staunte und merkte so langsam, diese Bibel spricht zu mir. Seine Mitgefangenen haben ihn dann eines Tages gefragt, Wilhelm, bist du krank? Er sagte, wieso? Ja, du schlägerst ja gar nicht mehr. Du warst so aggressiv, du hast uns immer verprügelt. Und es war ihm gar nicht aufgefallen, wie die Beschäftigung mit der Bibel ihn verändert hat. Und irgendwann hat er sich dann bewusst entschieden, jawohl, diesem Jesus will ich nachfolgen. So wurde für ihn die Bibel, ohne dass er das eigentlich wollte, er wollte sie rauchen, er wollte nicht Jesus kennenlernen, aber der Heilige Geist hat ihm das aufgeschlossen. Oder ich habe neulich gelesen, wie Samuel den Saul zum König gesalbt hat. Und dann hat er ihm gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen, da wirst du ein ganz anderer Mensch werden. Du wirst wie ein neuer Mensch werden, du wirst verwandelt werden. Das geschieht, wenn der Geist Gottes, das Wort Gottes uns lebendig macht. Man kann fast sagen, ohne den Heiligen Geist gibt es kein Reden Gottes. Es gibt den Text, aber es gibt kein Reden Gottes. Wenn die Bibel zu reden beginnt zu uns, ist das das Werk des Heiligen Geistes. Und so ging es ihnen damals durchs Herz. Er hat erzählt von David, was er über diesen Messias vorausgesagt hat und so weiter, vom Propheten Joel. Und plötzlich merkten sie, das gilt uns heute. Und so ist es bis heute, wenn wir betend hinhören und bitten, dass Gott uns sein Wort aufschließt, dann redet Gott zu uns. Dann predigt sozusagen der Heilige Geist selber zu uns. Der Heilige Geist hört dann nicht auf, wenn wir Jesus kennengelernt haben, sondern führt uns. Er führt uns in unserem Leben, in unseren Entscheidungen, wenn wir ihn suchen, wenn wir uns von ihm führen lassen. Das kann ganz übernatürlich geschehen in Ausnahmesituationen. Wir lesen ja auch Geschichten in der Bibel darüber oder in dieser Pfingstsituation war das ja auch eine ganz neue, übernatürliche Situation, dass Gott durch bestimmte Eingebungen, durch Wunder redet und führt. Aber meistens ist es doch anders. Er will, dass wir nicht unmündig werden und auf mirakelhafte Ausnahmesituationen warten, sondern dass wir mündige Menschen werden, dass wir unseren Verstand, unser Denken auch schärfen durch die Beschäftigung mit der Bibel. Der Erich Schnepel, ein Evangelist im letzten Jahrhundert, hat mal gesagt, Gott hat seinen Kindern ein Denkvermögen zugedacht, das sie zu urteilsfähigen Menschen macht, die nicht nur auf innere Winke und Eingebungen angewiesen sind, sondern eine Sachlage zu beurteilen vermögen. So gibt es zum Beispiel in der Apostelgeschichte manchmal die erstaunliche Formulierung, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Also nicht der Heilige Geist hat uns letzte Nacht in Eingebung gesagt, das kommt auch vor, sondern sie haben geprüft, zum Beispiel beim Apostelkonzil, wie können wir die verschiedenen christlichen Gruppierungen aus den verschiedenen Kulturen zusammenbringen, Juden und griechische Juden, griechische Christen. Und zum Schluss, nach langer Beratung, haben sie gesagt, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. So führt er unser Leben, wenn wir unser Denken, unseren Verstand schärfen lassen durch langjährige, intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes und durch den Umgang auch mit erfahrenen Menschen, mit erfahrenen Christen, die auf dem gleichen Weg sind. Vorher habe ich schon gesagt, anhand von dem Bibelraucher und anhand vom Saul, der Geist wird über dich kommen und du wirst ein anderer Mensch werden. Das können wir nicht so einfach machen. Frucht ist nicht machbar. Sie wächst aus der Lebensverbindung mit Jesus, aus der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Trauben wachsen auf einem Traubenstock. Da wächst kein saurer Rhabarber, da wachsen Trauben. Und wenn wir so mit Jesus verbunden sind und uns durch den Heiligen Geist führen lassen in unserem Leben, dann wächst die Frucht. Vielleicht so, dass wir es gar nicht direkt merken. Wir können es ja nicht machen. Wir können nicht sagen, bis nächsten Monat will ich das und das erreichen. Paulus schreibt einmal, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist wie eine totale Veränderung einer Person oder wie ein sich langsam verändernder Charakter, könnte man auch sagen. Und wenn man so jemand erlebt, das ist eine Wohltat, da kann man aufatmen, da fühlen sich die Menschen in der Umgebung wohl. Das ist dann nicht anstrengend, dass man den Eindruck hat, oh, der prüft uns und der droht uns oder warnt uns und so weiter. Das kann manchmal auch notwendig sein, aber wer diese Frucht des Geistes in sich wachsen lässt, ist für andere wie ein Genuss, wie eine reife Frucht. Und so kann man sagen, die Frucht ist eigentlich nicht so sehr für den Träger da, für den Träger der Frucht, sondern zur Nahrung für andere, als Wohltat für andere. Das ist die Frucht des Geistes, Liebe, Freude und so weiter. Und dann hat dieses Wort Frucht noch eine andere Bedeutung. Ich habe da hingeschrieben, Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht und führt dann weiter aus, dass das auch bedeutet, dass Frucht, neue Frucht bewirkt. Oder man kann sagen, der Same der Frucht bewirkt eine neue Pflanze, die wieder Frucht trägt. Das heißt, dass durch den, der Frucht bringt, auch andere Menschen zu Jesus kommen, fasziniert werden oder interessiert werden oder neugierig werden durch diese Frucht. Wie bei dem Bibelraucher, die haben gesagt, was ist mit dir los, bist du krank? So hat er sich verändert gehabt, ohne dass er selber gemerkt hat. Und das ist die besondere Frucht des Geistes. Das können wir ja auch nicht machen, dass durch uns ein anderer Mensch zu Jesus findet. Wir können das vorbereiten, wir können darüber sprechen, wir können beten. Aber das bewirkt der Geist. Das ist eine Frucht des Geistes Gottes, dass durch uns ein anderer Mensch auch Jesus kennenlernt. Die Frucht des Geistes wird geschenkt. Und das Letzte noch, der Heilige Geist baut selber die Gemeinde. Ich habe deswegen noch ein paar Verse weitergelesen nach der Pfingstpredigt. Sie fragen, was sollen wir tun? Und Petrus führt sie dann Schritt für Schritt und die Gemeinde wächst. 3000 Menschen damals. Und dann heißt es, das ist ja dieser bekannte Satz über die Urgemeinde, sie hielten fest an der Lehre der Apostel oder an der Lehre von Jesus, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Sie werden eine Gemeinschaft. Der Heilige Geist baut die Gemeinde, die Gemeinschaft durch besondere Gaben. Petrus hatte in diesem Moment die Gabe, so zu sprechen, dass alle es verstanden haben in verschiedenen Sprachen. Andere haben die Gabe der Leitung, der Erkenntnis, der Heilung, der Prophetie, des Zungenredens und die Auslegung dessen und so weiter. Es werden ja verschiedene Gaben in der Bibel, vor allem im Korintherbrief, beschrieben. Und diese Gaben sind nicht da für den Träger der Gabe. Ähnlich wie bei der Frucht. Es geht nicht darum, dass einer dadurch seine Autorität steigert oder dass einer vollkommener dasteht oder dass man sagt, ja, das ist jetzt ein charismatischer Christ. Wir sind die Normalen und es ist ein charismatischer Christ. Das gibt's nicht. Es gibt Menschen, die sich vom Geist Gottes gebrauchen lassen und die Gott befähigt, durch seine Gaben die Gemeinde zu bauen. Ohne den Heiligen Geist kann man eine Gemeinde irgendwie organisieren und verschiedene Veranstaltungen und so. Das funktioniert ja auch eine Weile ganz gut. Ich habe mal das Beispiel gebracht von dem Harmonium. Kennen sicher viele noch diese alte Hausorgel, wo man so mit den Pedalen treten muss, dass die Luft kommt. Angenommen, da spielt einer, wunderbar, die Noten stimmen, die Melodie stimmt, der Text stimmt. Und er spielt und man hört das Klappern, aber man hört keinen Ton, weil er vergessen hat, den Wind reinzulassen. Und so kann es auch in einer Gemeinde sein, dass alles Mögliche geschieht und organisiert wird, aber wenn dieser Wind des Geistes Gottes nicht da ist, dann wird Gemeinde nicht gebaut. Und nicht umsonst schreibt Paulus bei den Früchten des Geistes die Liebe als erstes. Und das ist das Wesensmerkmal der Gemeinde, dass sie verwurzelt sind in Christus und verbunden durch die Liebe. Da ist der Einzelne natürlich wichtig, jeder Einzelne ist wichtig, aber die Gemeinschaft, das Aufeinander Acht haben, das einander wertschätzen, das Wissen, ich gehöre nur dazu, weil auch mich der Geist Gottes gerufen hat. Das ist das Wichtigste, die Liebe als verbindende Kraft zwischen der Gemeinde, zwischen den Gemeindegliedern, die sonst vielleicht nicht zusammenpassen würden. Wir haben uns ja nicht so im Einzelnen rausgesucht. Klar kann man überlegen, gehe ich zu der Kirche oder zu der Kirche. Aber wenn wir in einer Gemeinde sind, gehören wir dazu. Man kann da nicht einfach weglaufen. Wir gehören ja zu Jesus. Und deswegen gehören wir zur Gemeinschaft. Und lassen uns vom Geist zeigen, was wichtig ist, dass diese Gemeinschaft gebaut wird, anstatt gestört wird oder zerstört wird. Zum Schluss nochmal die Frage, was sollen wir tun? Fragen diese Leute. Was sollen wir tun? Und Petrus sagt ganz eindeutig, nicht wartet und betet und vielleicht kommt dann der Geist, sondern er sagt, kehrt um. Tut Buße, kehrt um, bindet euer Leben an diesen Jesus an, lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Das heißt, ihr gehört jetzt zu Jesus Christus. Wendet euch Gott zu, dass ihr Vergebung der Sünden bekommt. Und dann wird Gott euch in diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in die Gemeinschaft der christlichen Kirche einfügen. Und so ist es auch für uns. Wir müssen immer wieder fragen, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Paulus schreibt einmal, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist im Griechischen ein Wort, was bedeutet, dass das immer wieder geschieht. Man könnte eigentlich sagen, lasst euch täglich, kontinuierlich vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, gebt ihm Raum, gebt ihm den Raum, der ihm zusteht. Schafft das weg, was ihn hindert. Gleichgültigkeit oder Routine, dass wir uns auf unsere Erfahrungen von früher nur noch verlassen. Oder konkrete Sünde. Es ist wichtig, dass wir das erkennen, immer wieder diese Schritte durchgehen, uns rufen lassen, erkennen, wie es in uns aussieht, den Erlöser uns zeigen lassen. Und diese Wende dann vollziehen, erkennen und bekennen und täglich uns neu öffnen für diese Kraft des Heiligen Geistes oder anders ausgedrückt für das normale Christsein. Paulus beschreibt an anderer Stelle mal dieses Paradox Ganz interessant. Er sagt, schafft ihr selber, schafft ihr, dass ihr selig werdet, dass ihr gerettet werdet mit Furcht und Zittern, das heißt mit allem Ernst, mit aller Anstrengung, denn Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das ist ein Paradox. Wir sind voll gefordert und Gott tut voll alles, was er kann. Und wenn das zusammenkommt, dann gilt das, was der Samuel zu dem Saul gesagt hat. Dann wirst du ein anderer Mensch werden. Ein neuer Mensch. Und das wünschen wir uns doch. Vielleicht sagen wir manchmal, naja, ich bin halt so, wie ich bin. Ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Als Christen können wir sagen, ich bin so, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann mich verändern lassen durch diesen Geist Gottes. Wenn ich ihm Raum gebe, kann er die Frucht in mir schaffen, kann mir Gaben geben, damit ich beitragen kann, dass die Gemeinde gebaut wird und wir in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes gemeinsam wachsen. Amen. Ich kann weg.